Die Welt liegt im Wandel. Mit diesen Worten beginnt die Filmtrilogie Der Herr der Ringe von J.R.R. Tolkien. Die Welt liegt im Wandel. Das hat die Welt eigentlich schon immer getan, oder? Und ich wage die Prognose, sie wird damit auch nicht aufhören. Die Welt wird sich immer verändern. Sie hat sich schon immer verändert und wird sich auch immer wieder verändern. Epochen und Phasen in der Weltgeschichte kommen und gehen. Jeder, der schon ein paar mehr Jahre überblicken kann, der wird das eigentlich bestätigen können und sagen, ja, die Welt liegt im Wandel. Permanent verändern sich Dinge. Zu Recht kann man aber sagen, dass wir in einer Zeit leben, wo die Welt sich ganz besonders schnell wandelt und verändert. Veränderungen passieren in einem so rasanten Tempo, wie das bisher noch nie der Fall war. Das lässt sich unter anderem durch die sogenannte wissenschaftlich-technische Revolution erklären. Das bedeutet, dass die Technik in einem immer schnelleren Tempo sich erweitert und entwickelt. Ein ganz einfaches Beispiel ist das Patentamt. In ganz Europa vor 34 Jahren, 1984, übrigens ein tolles Jahr, tolles Baujahr, dort hat das Patentamt 33.000 europaweit eingereichte Patente registriert. 2017 war es mehr als das Doppelte, über 68.000 Patente wurden eingereicht. Man muss sich das mal vorstellen, es ist noch gar nicht so lange her, da hat man doch tatsächlich, wenn man jemanden angerufen hat und der war nicht zu Hause, ihn nicht erreicht. Man hat ihn einfach nicht erreicht und musste es später nochmal versuchen. Kein Anrufbeantworter, keine Mailbox, keine WhatsApp, keine SMS oder was auch immer. Es gab, ist noch gar nicht so lange her, ungefähr so 60 Jahre, glaube ich, ja, vielleicht ein bisschen mehr sogar, da gab es nur drei Fernsehsender. Am frühen Nachmittag begannen die erst zu senden und am frühen Abend war Sendeschluss. Davor und danach war Sendeschluss. Sowas gibt es heutzutage ja überhaupt nicht mehr. Dieser Wandel, dieser rasante Wandel, der macht natürlich nicht nur, den gibt es nicht nur in der Technik und in der Entwicklung, in der Wissenschaft, sondern natürlich auch bei Familien. Natürlich auch bei den Erziehungszielen von Familien und von Eltern. 2009 wurde eine Studie veröffentlicht, bei der man Eltern befragte danach, wie sie selber erzogen worden sind und wie sie jetzt ihre Kinder erziehen. Das Erziehungsziel oder der Wert in der Erziehung, der am meisten Punkte dazu gewonnen hat, also an Bedeutung am meisten gewonnen hat, war sexuelle Aufklärung. Das Erziehungsziel, das am meisten Punkte verloren hat, also gesunken ist in der Bedeutung, war Gehorsam sein. Für mich eine erstaunliche Beobachtung. Was ist da passiert? Wieso haben die Erziehungsziele sich dermaßen geändert? Und in der Geschichte erkennen wir, dass Erziehungsziele wie das Pendel einer Uhr sich hin und her bewegen. Zwischen einem Extrem und dem anderen, mit allen Schattierungen, die es dazwischen gibt. Eltern suchen ja im Normalfall immer nach dem Besten fürs Kind, oder? Was ist das Beste für mein Kind? Wie kann es sich am besten entwickeln? Wie am besten entfalten? Und da bin ich so froh, dass ich als Vater heute hier stehen darf und ich muss mich nicht an irgendwelchen Pendelschlägen orientieren, an irgendwelchen Entwicklungen der Geschichte, sondern ich habe hier ein Instrument in der Hand, das zeitlose Wahrheit vermittelt. Das wie eine Konstante in diesem Auf und Ab der Geschichte mir sagt, was wirklich wichtig ist und wirklich zählt. Welches Erziehungsziel für meine Kinder wirklich dran ist und welches Priorität Nummer 1 hat und was nicht. Ich möchte uns heute einladen, mit mir gemeinsam in einen Text einzusteigen, in dem ein alter Vater kurz vor seinem Tod seine Angelegenheiten regelt und seinem Sohn etwas Entscheidendes mitgibt. Das Wichtigste zusammenfasst. Es ist der alte König David. Und ich rede von 1. Chronik, Kapitel 28, der Vers 9. Wer möchte, darf das gerne mit aufschlagen. Bücher liegen eigentlich auf den Plätzen aus und zum schnelleren Finden ist es die Seite 331. 1. Chronik, Kapitel 28, der Vers 9. Die Situation ist folgende, dass David eben, wie gesagt, am Ende seines Lebens ist, die Beamten zu sich kommen lässt, viele Dinge im Land organisiert und ordnet und sich jetzt an seinen Sohn Salomo wendet. Und da heißt es in Vers 9, und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. Nur dieser eine Vers. Wenn es um das Beste geht, was ich meinen Kindern mitgeben kann, das Allerbeste, was sie von mir lernen können, dann bin ich froh, dass ich auf Gottes ewiges und zeitloses Wort zurückgreifen kann. Und das, was David hier seinem Sohn Salomo sagt, ist ganz komprimiert das Wichtigste, die wichtigste Lektion, die ein Vater seinem Sohn mitgibt. Ich möchte uns einladen, dass wir da uns hineindenken in das, was der Vater sagt. Denn das Wichtigste, was er für seinen Sohn weitergibt, könnte ja womöglich auch das Wichtigste sein, was wir lernen können in unserem Leben. Das, was er seinem Sohn hier sagt, ist kurz zusammengefasst: Lebe mit Gott. Lebe mit Gott. Das erste und größte Erziehungsziel, das David für seinen Sohn Salomo hat, ist, dass Salomo Gott erkennt. Oder? Das haben wir doch gelesen. Und du, mein Sohn Salomo, erkenne den Gott deines Vaters. Das Wort, das hier mit erkennen übersetzt wird, das hat in der hebräischen Sprache eine viel, viel größere Bedeutungstiefe, als einfach nur wahrnehmen oder anzuerkennen. Es bedeutet viel mehr als einfach nur etwas mit einem reinen Denkakt zu erfassen. Das Wort erkennen ist viel, viel tiefer. Es bedeutet im biblischen Sinne intensiv Anteil zu nehmen und nicht wissenschaftlich distanziert zu sein. Etwas erkennen ist viel mehr als nur begreifen oder für wahr halten. Wir erkennen diese Bedeutung, wenn wir uns verschiedene Bibelverse aus Gottes Wort anschauen, wo dieses Wort benutzt wird. Und ich möchte ein Beispiel bringen. Dieses Wort erkennen wird in 1. Samuel 1, Vers 19 und 20 gebraucht. Und zwar so: Und Elkana erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Und als die Tage um waren, ward Hannah schwanger, und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel. Das Wort erkennen wird hier für den Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau verwendet. Und das wird im Alten Testament, wird uns das immer und immer wieder begegnen. Und er erkannte seine Frau. Das ist dasselbe Wort, das David hier benutzt für Salomo, dass er Gott erkennen soll. Was bedeutet das also? Wenn wir uns noch einmal vor Augen führen, was Gott gesagt hat über die Ehe und über das geschlechtliche Zusammenkommen von Mann und Frau, dann heißt es da im Schöpfungsbericht: Und sie werden ein Fleisch sein. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Es ist die denkbar engste Verbindung zwischen zwei Menschen. Was sich dann sogar im Geschlechtsverkehr, in der Ehe, ja, wo das da zum Ausdruck kommt. Denkbar eng verbunden miteinander. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie gehören zusammen. Das ist die intimste und engste Beziehung, die die Bibel kennt. Und dieses Wort verwendet David, wenn er seinem Sohn wünscht und ihm das sagt: Erkenne den Gott deines Vaters. David ist es nicht genug, wenn Salomo einfach gläubig wird. Er möchte eine intensive, leidenschaftliche, ganzheitliche Beziehung zwischen seinem Sohn Salomo und Gott. Sie soll echt, tief, ganzheitlich sein. Es ist eben viel, viel mehr als einfach nur ein Fürwahrhalten, als einfach nur ein oberflächliches mit Gott unterwegs sein. Es geht um viel, viel mehr als einfach irgendwie zu begreifen, ja, da ist ein Gott und man muss sich irgendwie vor ihm hüten und auch respektvoll sein. Viel, viel mehr hat David hier im Sinn für seinen Sohn. Und das zeigt auch der nächste Satz in diesem Vers. Und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele. Diene ihm mit ganzem Herz, von ganzem Herzen und mit williger Seele. Und das Wort willig bedeutet Gefallen und Lust an etwas haben. Es bedeutet echtes Verlangen zu haben. Es ist die Art der Beziehung, die David zwischen seinem Sohn und Gott möchte. Er möchte viel mehr als einfach nur ein Akzeptieren, dass es einen Gott gibt. Er will eine echte Beziehung. Das nimmt er sich als Erziehungsziel und sagt, da will ich drauf hinarbeiten. Das sage ich dir, Junge, das ist das Wichtigste, was du in deinem Leben lernen kannst, diese Beziehung. Ich möchte für meine Töchter, für Mia, Lena und Elli, nicht einfach nur, dass sie sich irgendwann für Jesus entscheiden. Das ist mir nicht genug. Ich möchte, dass sie Jesus kennenlernen als der, der er ist, der lebendige Sohn Gottes, der am Kreuz für sie gestorben ist, der ihre Schuld auf sich genommen hat, damit sie frei ausgehen können. Ich möchte, dass sie radikal, risikobereit ihm vertrauen und vorwärts gehen, dass sie Entscheidungen treffen, die nicht von der normalen menschlichen Logik geprägt sind, sondern dem Vertrauen zu Jesus. Das ist die Art Beziehung, die David auch Salomo wünschen. Das ist die Art Beziehung, die ich für meine Töchter mir wünsche. Warum wünscht sich David das? Es heißt weiter, denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Jetzt sind wir wieder bei dem guten alten Polizisten, oder? Denn der Herr erforscht alle Gedanken. Ja, ja, klar, das muss schon echt sein. Und es gab so ein Kinderlied, an das muss ich mich ab und zu erinnern. Das haben wir früher immer wieder gehört. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab, oder? Schaut herab auf dich. Pass auf, kleine Hand, was du tust und kleiner Fuß, wohin du gehst. Kleines Herz, was du glaubst, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Und mir kam das immer so vor. Ich dachte, Mensch, das ist noch ungemütlich. Dass einer da die ganze Zeit vom Himmel so runterschaut und kontrolliert und guckt, was ich alles, was meine Hände und meine Füße und mein Herz, meine Augen und Ohren und ich weiß nicht, was da noch alles, gab es viele Strophen, jedes Körperteil, was das alles macht. Ich glaube, es geht um etwas anderes. Und das ist ein gutes Prinzip, wenn man die Bibel verstehen möchte und das verstehen möchte, was Gott sagt, wenn man sich den Kontext, den Zusammenhang anschaut. Wenn hier steht, denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Was bedeutet das? Was meint er? Geht mit mir zum zweiten Chronikbuch, Kapitel 16. Zweite Chronik 16, Vers 9. Die erste Hälfte. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Das ist für mich so eine Perle. Denn die Augen des Herrn, ich muss es nochmal lesen, durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Gott ist nicht auf der Suche nach Fehlern und Versagen. Er ist nicht auf der Suche nach einem ungeteilten Herzen, so wie David es hier seinem Sohn sagt, denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Gott ist nicht auf der Suche, um dein Versagen, das Versagen meiner Kinder zu entdecken. Er ist auf der Suche nach einem ungeteilten Herzen, um sich in ihrem Leben mächtig zu erweisen. Um sich mit ihnen zu verbinden und zu sagen, ich gehe mit dir. Ich will mit dir unterwegs sein. Ich stelle mir das vor, wie Gott die ganze Erde so sieht und die Augen des Herrn durchlaufen die ganze Erde. Und er sagt, ah, da ist ein ganzes Herz. Hier ist einer, der möchte ganz mit mir unterwegs sein. Keine Kompromisse, keine faulen Ausreden. Hier ist einer, der ist ganz mit mir. Ich gebe mich voll rein. Ich gebe mich voll rein in diese Beziehung. Ich möchte, dass er mich erlebt und ich möchte in seinem Leben sichtbar werden. Diese Art von Beziehung wünsche ich mir für meine Kinder und auch natürlich für mich selbst. Das meint David, wenn er sagt, denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Das ist das größte Anliegen dieses Vaters für seinen Sohn, für sein Kind. Was ist dein größtes Anliegen für deine Kinder? Was ist dein Erziehungsziel Nummer eins? Gell, wir investieren viel in unsere Kinder. Wir geben richtig Gas. Und das sehe ich bei euch auch. Und das ist gut. Wir investieren, damit unsere Kinder gute Beziehungen aufbauen können. Wir kämpfen hart für eine gute schulische Laufbahn und Ausbildung. Wir bringen ihnen bei, mit Geld klug umzugehen und wie wichtig es ist, sich jeden Tag die Zähne zu putzen. All das tun wir für unsere Kinder. Wir bringen ihnen eine ganze Menge bei. Aber woran erkennen unsere Kinder, dass alles nur eine untergeordnete Rolle spielt? Dass ihr Verhältnis zu Gott das alles bei weitem überragt? Woran merken sie das? Wenn Gott die Wahrheit ist. Wenn es eine Ewigkeit gibt, in der man entweder bei Jesus ist oder ewig von ihm getrennt, wenn Jesus am Kreuz für die Schuld eines jeden Menschen gestorben ist, dann frage ich mich, was kann wichtiger sein, dass ein Kind das begreift, dass wir das zu unserem Erziehungsziel Nummer eins machen. Es gibt nichts, was von höherer Bedeutung wäre, als meinem Kind das zu vermitteln. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Christen ihre Kinder nach dem Motto erziehen, du, Jesus ist schon wichtig, aber übertreib's nicht, gell? Übertreib's nicht. Bleib auf dem Boden. Wir hatten eine Zeit lang als Familie so ein kleines Spiel. Es wurde wie zu einem Ritual und das habe ich sehr genossen. Immer wenn wir so am Abend die Kinder ins Bett gebracht haben, dann haben wir über den Tag gesprochen, zum Beispiel über einen Ausflug und wir haben auch gesagt, ja, aber es war zwar nicht so gut, dass es geregnet hat, aber Hauptsache, wir hatten Spaß. Nein, meldete sich die Lena, meistens war es die Lena, ganz mit dem erhobenen Zeigefinger. Nein, das Wichtigste ist, wir haben Gott. Und Jesus, hat sie noch dazu gesagt. Ich finde diese Haltung einfach genial. Nein, das Wichtigste ist Gott. Das Wichtigste ist, wir haben Gott. Ich finde diese Haltung genial und ich wünschte mir, diese Haltung würde bis an ihr Lebensende einfach da bleiben. Das Wichtigste ist Gott. Wenn Jesus das Wichtigste ist, und jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, das weiß ich auch. Wenn Jesus das wichtigste und höchste Erziehungsziel in meiner Familie ist, dann ist es doch völlig normal, dass ein Kind irgendwann mal von den Eltern zu hören bekommt, du, es tut mir leid, ich habe jetzt gerade nicht Zeit für dich, weil Jesus möchte, dass ich das oder das tue. Das ist doch völlig normal. Das hat nichts mit Kindervernachlässigung zu tun. Wann hat dein Kind das letzte Mal von dir gehört? Spürt das Kind, nicht ich bin Nummer eins, nicht meine Bedürfnisse sind Nummer eins, sondern es geht um Jesus. Hauptsache, wir haben Gott. Hauptsache, wir haben Jesus. Es ist völlig normal, wenn ein Kind das ab und an hört. Natürlich kann man jetzt einwenden, ja, aber auch Kinder sind unser Auftrag Gottes. Ja, das ist wahr, aber es ist fatal, wenn aus dem Auftrag Gottes plötzlich ein Gott wird. Und der Auftrag Gottes, Kinder zu erziehen und in die Nähe von Jesus zu führen, wird plötzlich ein Gott, wo Kinder uns bestimmen. Das geht nicht. Da werden Prioritäten verschoben, die unbiblisch und antigöttlich sind. Jetzt sind wir an einem Punkt angekommen, wo sich das, was wir am Anfang aus dieser Statistik mit den Erziehungszielen, wo wir das beobachtet hatten, mit dem, was Gottes Wort sagt, so gegenübersteht. Wir haben gesehen, dass das Erziehungsziel, das am meisten an Wert verloren hat, könnt ihr euch noch erinnern, welches das war? Gehorsam sein, gell? Dieser Wert hat am meisten Punkte verloren. Wer gehorsam ist, ordnet sich unter. Ein Gehorsamer erkennt an, dass jemand über einem steht. Wenn Gehorsam und sich unterordnen können aus der Erziehung verschwinden, wird es unseren Kindern immer schwerer fallen, sich Jesus zu unterordnen. Das hängt eng damit zusammen. Und so wird Gehorsam und zum Gehorsam erziehen zu einem der wichtigsten Erziehungsziele einer christlichen Familie. Warum? Weil ich den Weg bereite für mein Kind, dass es ihm leichter fällt, sich Jesus zu unterordnen. Einem Kind Gehorsam beizubringen, gehört zu den größten elterlichen und großelterlichen Pflichten. Nicht, weil ich das sage, sondern weil Gottes Wort das sagt. Wir orientieren uns an diesem Wort. Im Epheserbrief, Kapitel 5 und 6, da zählt Paulus für Ehe, Familie und Beruf die wichtigsten Dinge auf, wie man sich als Christ dort bewegt. In Kapitel 5 und 6. Und da heißt es, über die Familie, Kapitel 6, Vers 1. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Paulus erkennt das und er schreibt, zum Gehorsam erziehen ist eines der wichtigsten Erziehungsziele einer christlichen Familie. Ich weiß, man könnte hier eine ganze Menge dazu sagen, aber das ist nicht ein Erziehungsseminar. Ich bin kein Profi in diesem Bereich, ich bin absolut Lernender. Und uns fehlt auch schlichtweg die Zeit dafür. Ich weiß, wenn wir über Erziehung sprechen, dann kann das jetzt in dir eine ganze Menge Druck auslösen. Ich weiß nicht, aus welcher Situation du kommst. Vielleicht kommt dir jetzt so dein Versagen ins Bewusstsein und denkst, das und das hätte ich anders machen sollen. Du hast gut reden, deine Kinder sind noch klein. Warte ab, wenn sie größer werden. Völlig berechtigter Gedanke. Völlig. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ja, ich habe erwachsene Kinder und ich denke zurück und ich würde so vieles anders machen, wenn ich nochmal könnte. All das kann sein. Dann möchte ich dir sagen, du bist in guter Gesellschaft. Denn ich bin in diesem Bereich auch immer wieder ein Versager. Aber das soll mich nicht daran hindern, das Gute zu suchen und mich um das Gute zu bemühen. Diesen Predigttext aus dem ersten Chronikbuch, das schreibt auch ein Versager. David schreibt das ja. Und die Bibel macht keinen Hehl daraus, dass David in der Erziehung immer wieder schlimm versagt hat. Er hat Dinge in seiner Familie zugelassen, also da schlackern einem die Ohren, wenn man das liest, sagt man, gell? Da ist man geschockt und sagt, also das ist ja wirklich, das ist ja der Hammer. David schreibt als einer, der auch oft versagt hat. Aber hier in Vers 9, und das ist der letzte Teil dieses Verses, fasst er sein Lebensprinzip zusammen. Und ich möchte, dass, wenn wir darüber nachdenken, was ist das wichtigste Erziehungsziel von christlichen Eltern für unsere Kinder, von Großeltern für ihre Enkel, die können nämlich massiv dabei unterstützen. Wie kann das gelebt werden? Dieser letzte Versteil beantwortet die Frage nach dem Wie. Hier heißt es nämlich, Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. Diese Verse, und wer die Lebensgeschichte von David einmal studiert, wird merken, dass das wie sein Lebenskonzept in einen Satz gepresst ist, was er hier seinem Sohn weitergibt. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Wenn du ihn aber verlässt, so wird er dich verwerfen auf ewig. Wenn du ihn suchst, was ist meine Verantwortung in diesem Vers und was ist Gottes Verantwortung? Er sagt, Salomo, das habe ich dir gesagt und jetzt sage ich dir, wie du das machen kannst, wie du diese Beziehung aufbauen kannst. Werde zu einem Profisucher. Werde zu einem Profisucher und das Gleiche gilt auch für mich als Vater. Für dich als Mutter und Vater und Großeltern. Lasst uns zu einem Profisucher werden. Das ist unsere Verantwortung, ihn zu suchen, ihn zu finden und sich zu erkennen zu geben. Das kommt von Gott. Das ist seine Verantwortung. Suche ihn. Suche ihn. Wenn du ihn suchst, so wird er sich von dir finden lassen. Und jeder kann suchen. Jeder kann suchen. Und das finde ich so genial bei diesem Prinzip, das David hier formuliert. Jeder kann suchen. Vielleicht sagst du, ich habe so wenig Kraft. Wenn du meinen Alltag kennen würdest, ich habe so wenig Kraft. Ich weiß nicht, wie ich, das Kind schreit permanent und ich weiß nicht, wie ich das Ganze handeln soll. Wenn du meinen Alltag kennen würdest, es wäre, du würdest so nicht reden. Aber jeder kann suchen. Weißt du warum? Gib einfach das, was du hast. Der eine hat viel Zeit und kann eine Stunde suchen. Der nächste sagt, ich habe am Tag nur 3 Minuten Luft. Eigentlich, so hat es meine Schwester mal gesagt, ich raste fast aus. Der einzige Moment, wo ich alleine bin, ist auf dem Klo. Da kann ich mich wenigstens abschließen oder einschließen. Kinder waren 3 kleine Kinder und ich kann das mittlerweile gut nachvollziehen. Jeder kann suchen, dann nutzt die Zeit auf dem Klo. Wenn du 3 Minuten hast, dann bete 3 Minuten. Wenn du 1 Minute hast, dann bete 1 Minute. Jeder kann suchen. Da gibt es überhaupt keine Ausnahme. Jeder kann suchen. Gib das, was du hast. Wie der kleine Junge, der zu Jesus kam und sagt, 5 Brote, 2 Fische, mehr nicht, eine riesen Menschenmenge, weit über 5000 Leute. Gib mir das, was du hast. Und Jesus betet darüber und er gibt sich zu erkennen. Und genau das sagt David zu seinem Sohn. Und er sagt, so wirst du in diese Beziehung hineinkommen. Wenn das das höchste und wichtigste Erziehungsziel ist, Gott zu erkennen, in diese leidenschaftliche Beziehung mit ihm hineinzukommen, dann geht das nur durch Suchen. Nur auf diesem Weg. Und das nimmt auch den Druck von mir. Denn jeder kann suchen mit dem, was du gerade hast. Viel Zeit, wenig Zeit. Viel Kraft, wenig Kraft. Viel gedankliche Freiheit, wenig gedankliche Freiheit. Viel Motivation, wenig Motivation. Wirf das in die Waagschale, was du hast. Und Gott wird dem begegnen. Und du bekommst mehr. Und kannst mehr in die Waagschale werfen. Und Gott wird sich immer noch weiter zu erkennen geben. Und dieser Prozess wird weitergehen und weitergehen und weitergehen und sich durch ein ganzes Leben hindurchziehen und sogar an der Ewigkeit nicht Halt machen. Denn sogar in der Ewigkeit werden wir immer mehr und mehr und mehr begreifen lernen, wie Gott ist und mit was für einem genialen Schöpfer wir es zu tun haben. Wirf in die Waagschale, was du hast. David wurde als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet und ich habe mich lange gefragt, wie man sowas sagen kann. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, also echt, aber doch nicht David. Lest mal seine Lebensgeschichte und vieles jetzt dem Bibelleser schon ins Gedächtnis kommen. Aber er war ein Profisucher. Er schrieb Psalm 42, Vers 2, wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Ein Schrei. Es war David, der Psalm 63, 2 bis 3 geschrieben hat. O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich. Meine Seele dürstet nach dir. Mein Fleisch schmachtet nach dir in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Dass ich deine Macht und Herrlichkeit sehen darf, gleich wie ich dich schaute im Heiligtum. Ein Profisucher. Diese Sehnsucht nach Gott. Leg hin, wirf in die Waagschale, was du gerade hast. Und Gott wird dem begegnen. Amen. Lasst uns miteinander aufstehen. Ich weiß, ihr habt jetzt lange gesessen. Bitte steht mit mir auf und ich möchte gerne ganz besonders für die Familien in unserer Gemeinde beten. Und Herr Jesus Christus, wir sind so angewiesen auf dich und wir wollen dir bekennen, dass wir so viele Fehler machen. Herr Jesus, und wir wollen dir aber auch sagen, dass wir uns danach sehen, dass du eingreifst. Herr, ich möchte dich so bitten, dass du ganz besonders die Familien in unserer Gemeinde schützt, sie segnest und ihnen hilfst, die Prioritäten in ihrer Erziehung gut zu setzen. Herr Jesus, und ich möchte dich um Trost bitten für diejenigen, die jetzt niedergeschlagen vielleicht in dieser Predigt sitzen, deren Fehler so richtig an die Oberfläche gekommen sind. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du mit deiner Gnade und mit deiner Vergebung und mit deinem Trost bei diesen Leuten bist. Herr, wir wollen dir sagen, dass wir unser Versagen immer wieder vor deinem Kreuz ablegen wollen. Bitte vergib du. Amen.